Heute ist Freitag, der 12.06. Ich bin Sally Lisa Starken, eure Informantin, und das sind unsere Themen. Wir beginnen mit der Regierungserklärung vom Bundeskanzler Friedrich Merz von gestern. Dann geht's nach Belfast, wo es aktuell zu rassistischen Ausschreitungen kommt. Ja, und weiter geht's dann noch mit der Entscheidung des Deutschen Ethikrats zum Social-Media-Verbot für Jugendliche. Und dann brauchen wir sie alle, die Good News. Los geht's.
Die Informantin. News erklärt von Sally Lisa Stark.
Ihr Lieben, wir beginnen im Deutschen Bundestag. Bundeskanzler Friedrich Merz hat dort gestern eine Regierungserklärung abgegeben. Ursprünglich sollte es vor allem um den anstehenden EU-Gipfel gehen. Ja, Merz nutzte die Zeit aber auch für innenpolitische Grundsatzfragen, und da hören wir mal rein.
Wir nutzen die Stärken und Potenziale, die wir haben, um das Ruder für alle herumzureißen und uns auf allen Feldern, auf denen das nötig ist, wieder besser aufzustellen. Uns wieder besser aufzustellen, meine Damen und Herren. Dazu haben wir uns in der von mir geführten Bundesregierung entschieden. Uns besser aufzustellen, indem wir uns als Land verteidigungsfähig machen, damit niemand uns daran hindern kann, so zu leben, wie wir das wollen, frei und friedlich.
Ja, Merz hat für den Reformkurs der Bundesregierung geworben und erklärt, dass Deutschland an einem Wendepunkt stehe. Weiter hat er auch gesagt, dass man sich fragen müsse, ob man notwendige Veränderungen aufschiebe oder ob man Herausforderungen aktiv angeht und die eigenen Stärken nutzt, um das Land voranzubringen. Weil sich seine Regierung für den Weg der Erneuerung entschieden habe, fordert er von allen BürgerInnen und der Politik mehr Vertrauen und Unterstützung für die geplanten Reformen. Statt neue Vorhaben sofort abzulehnen, sollte man ihnen eine Chance geben. Als Grund nannte der Kanzler den hohen Handlungsdruck. Nach seinen Worten gehen täglich Industriearbeitsplätze verloren. Außerdem hätten viele Unternehmen mit bürokratischen Belastungen zu kämpfen. Bis zur Sommerpause Mitte Juli soll ein umfassendes Reformpaket stehen. Dies umfasst den Arbeitsmarkt, die Sozialversicherung und das Steuerrecht. Ziel sei es, das Fundament des Landes so zu erneuern, dass es für ein ganzes Jahrzehnt trägt. Und auch zur Außenpolitik hat sich Merz in seiner Rede geäußert. Er sicherte der Ukraine dauerhafte Unterstützung zu. Zudem schlug er vor, der Ukraine eine assoziierte EU-Mitgliedschaft zu ermöglichen. Dadurch könnte die Ukraine an Treffen des Europäischen Rates ohne Stimmrecht teilnehmen. In der Finanzpolitik der EU setzt Merz auf Reform statt neue Kredite. Er sprach sich gegen zusätzliche Schulden aus und forderte eine Anpassung der bisherigen Haushaltsplanung. In Bezug auf den Nahen Osten forderte Merz vom Iran ein dauerhaftes Ende des Nuklearprogramms. Merz machte außerdem deutlich, dass Deutschland aus seiner Sicht mehr Verantwortung für die Sicherheit wichtiger Schifffahrtsrouten in der Golfregion übernehmen sollte. In der anschließenden Aussprache kam deutliche Kritik aus der Opposition. AfD-Chefin Alice Weidel warf der Bundesregierung vor, die deutsche Wirtschaft mit zu viel Bürokratie und hohen Energiekosten zu belasten. Ja. Grünen-Fraktionschefin Britta Hasselmann kritisierte den Kanzler für ein Übermaß an Selbstmitleid. Sie erklärte, das Wort Reform sei mittlerweile zu einem Synonym für soziale Kürzungen geworden. Der linken Politiker Sören Pellmann kritisierte, dass Milliarden in Rüstungskonzerne fließen würden, während die Mittel für Krankenversicherung und Pflege angeblich fehlten. Innerhalb der Koalition demonstrierte man hingegen Einigkeit. SPD-Fraktionschef Matthias Miersch lobte die Grundlage für die kommenden Verhandlungen. Es geht für uns heute nach Nordirland. In der Hauptstadt Belfast kommt es nämlich derzeit zu rassistisch motivierten Gewaltausbrüchen. Mittwochnacht kam es zum zweiten Mal in Folge zu schweren Krawallen. Dabei wurden 12 Polizistinnen verletzt und 16 Personen festgenommen. Hunderte RandaliererInnen zogen durch die Straßen, sie errichteten Barrikaden, setzten Fahrzeuge in Brand und bewarfen die Polizei mit Molotow-Cocktails und Steinen. Ein Mob versuchte sogar, ein Hotel zu stürmen, das früher als Unterkunft für Geflüchtete diente. Die Polizei musste Wasserwerfer und gepanzerte Fahrzeuge einsetzen, um die Menge zurückzudrängen. Besonders besorgniserregend sind Berichte über Angriffe auf Wohnhäuser von Menschen aus ethnischen Minderheiten. Mehrere Familien mussten ihre Häuser verlassen, nachdem diese in Brand gesetzt worden waren. Ein Pastor berichtete außerdem von Fällen, in denen Menschen offenbar aufgrund ihrer Hautfarbe vertrieben wurden. Auslöser der aktuellen Eskalation war ein Vorfall am Montagabend. In einer Nebenstraße soll ein 30-jähriger Mann aus dem Sudan, der als Asylbewerber gemeldet ist, einen Passanten angegriffen haben. Nach bisherigen Erkenntnissen stach der Mann mehrfach mit einem Messer auf das Opfer ein. Ein Zeuge griff daraufhin ein und ging mit einem Hurlingschläger dazwischen. Dadurch ließ der Angreifer schließlich das Messer fallen. Das Opfer erlitt lebensgefährliche Verletzungen. Ja, und rechtsextreme Akteure haben diese Tat genutzt, und zwar wie immer für ihre eigenen Zwecke. Über soziale Medien wurde nämlich gezielt Aufrufe zu Protesten verbreitet. Zudem gab es dann da auch Listen, die man einsehen konnte, mit Adressen von Unterkünften und Beratungsstellen für Migrantinnen. Und einige Expertinnen sprechen in diesem Zusammenhang von rassistisch motivierter Gewalt. Gleichzeitig verweisen BeobachterInnen aber auch auf eine tiefere soziale Spannung. In Nordirland und anderen Teilen des Vereinigten Königreichs werden Geflüchtete häufig in wirtschaftlich benachteiligten Regionen untergebracht. Dort fühlen sich die Menschen von der Politik schon vernachlässigt. Ja, und nach Einschätzung der Expertinnen kann das eben rassistische Mobilisierung begünstigen. Es ist wie immer. Wenn ökonomische Ungleichheit steigt, dann steigt auch der Zulauf zu autoritären Bewegungen und vor allem das Gefühl, dass man sich über eine andere Menschengruppe erheben möchte. Wir gegen die, das ist das rechtsextreme Bild, das am Ende auch hier greift. Wir schauen noch zum Ethikrat. Der hat gestern eine Stellungnahme zu einem Social-Media-Verbot für Jugendliche veröffentlicht. Dazu hat er nämlich erklärt, dass ein allgemeines Mindestalter abgelehnt wird. Das Gremium stellt sich damit gegen Forderungen aus Politik. CDU, SPD und Grüne hatten zuvor über Altersgrenzen von 14 oder 16 Jahren diskutiert. Der Vorsitzende des Ethikrats, Helmut Frister, erklärte jedoch, dass ein Verbot nicht das geeignete Mittel sei. Dazu erklärte der Ethikrat, dass soziale Medien heute ein zentraler Ort für Information, Kommunikation und soziale Zugehörigkeit sei. Ein Ausschluss würde junge Menschen von wichtiger digitaler Teilhabe abschneiden. Zudem würde das am Ende auch zu kurz greifen, da ja auch nicht nur Risiken auf sozialen Plattformen existieren würden. Gefahren wie Cybermobbing oder Pornografie gibt es auch in Online-Spielen, Messengern oder bei KI-Anwendungen. Außerdem haben sie auch auf internationale Erfahrungen verwiesen. In Australien wurde Ende letztes Jahres ein Verbot für unter 16-Jährige eingeführt. Erste Untersuchungen zeigen aber, dass Jugendliche die Sperren umgehen, etwa durch den Einsatz von VPN-Diensten. Verbot könnte außerdem den Druck auf den Anbieter senken, ihre Plattform von Beginn an sicherer zu gestalten. Ja, der Ethikrat sagt, anstatt pauschale Verbote lieber ein risikobasiertes Schutzkonzept. Plattformen sollen künftig verpflichtet werden, besonders riskante Funktionen zu entschärfen, zum Beispiel endlos scrollbare Feeds, die bewusst so gestaltet sind, dass man da möglichst lange bleibt. Der Rat schlägt da ein dreistufiges Modell vor für den technischen Jugendschutz. In der ersten Stufe sollen Eltern den Zugang über die Konfiguration der Geräte und die Nutzungszeiten regeln. Als zweite Stufe könnten Alterskontrollen direkt auf dem Smartphone oder Tablet dienen, verifiziert dann durch offizielle Dokumente. Und für besonders sensible Bereiche wie Pornografie fordert der Rat strenge Verifikationsmechanismen, die sicherstellen, dass der Altersnachweis auch wirklich zu nutzenden Personen gehört. Der Ethikrat sieht da vor allem die Eltern in der Verantwortung, ihre Kinder im Umgang mit der digitalen Welt zu begleiten. Betont aber gleichzeitig auch, dass der Staat den Spielraum der Eltern respektieren und sie stärker unterstützen sollte, etwa durch bessere Informations- und Beratungsangebote. Ich habe ganz viel Meinungen dazu und eine möchte ich mit euch teilen, denn Eltern die Verantwortung zu übergeben bedeutet auch, dass man sie ausbilden muss. Denn Algorithmus und soziale Medien ist etwas, mit dem Jugendliche heute aufwachsen und meistens einfach auch besser kennen und wir uns gar nicht in der Welt bewegen. Und wann Eltern und wie sie das tun können, das ist einfach ein entgrenzter Raum. Deswegen glaube ich, braucht es mehr Betreuungs- und Beratungsangebote. Da würde ich dem Ethikrat unterstützen. Ich glaube, das dreistufige Modell ist nichts, was in nächster Zeit kommen wird. Denn die Frage ist immer, wem gehören diese Plattformen? Ja, wir brauchen sie, die Good News. In Deutschland tragen inzwischen mehr als 25.000 Menschen ein ganz spezielles Tattoo, das ihre Zustimmung zur Organspende signalisiert. Das Motiv besteht aus zwei Halbkreisen und soll auf das Thema Organspende aufmerksam machen. Die Idee geht auf eine Aufklärungskampagne eines gemeinnützigen Vereins zurück. Und seit dem Start beteiligen sich bundesweit zahlreiche Tattoo-Studios, die das Symbol häufig kostenfrei oder gegen geringe Kosten anbieten. Nach Angaben der Initiative soll das sichtbare Zeichen dazu beitragen, die öffentliche Auseinandersetzung mit dem Thema Organspende zu fördern. Ja, und Rückmeldungen aus dem Umfeld der Kampagne deuten darauf hin, dass das Motiv auch im Alltag Gespräche über Organspende auslöst. Trotzdem braucht ihr ihn, den Organspendeausweis. Ihr Lieben, das war's schon wieder für heute. Ihr findet wie immer alle Quellen und Informationen in den Shownotes. Informiert euch selbst, sprecht darüber und bildet euch unbedingt eure eigene Meinung. Ich freue mich wie immer über jede Nachricht von euch. Abonniert den Podcast, drückt auf die Abo-Glocke und wir hören uns hier am Montag wieder. Denn irgendwas passiert ja immer.
Die Informantin. News erklärt von Sally Lisa Stark. Eine Produktion von Sally Lisa Stark. Redaktion Sally Lisa Starken. Ton Marius Fraune. Und Schnitt Alexander Horst.